Du Dirk?
Ja.
Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
Dirk.
Buenos dias.
Dirk, guten Tag.
Buenos dias.
Ich hatte letzte Woche unfassbaren Spaß.
Okay, zum Glück mal. Freut mich für dich. Endlich.
Ich habe nämlich unsere Tonspuren wollte ich mit unserem Video zusammenbringen.
Und?
Und ich habe nach über einer Stunde wollte ich aufgeben, wollte meinen Mac gegen die Wand schmeißen und wollte Scheiße schreien und sagen, die Welt ist bescheuert. Und dann fiel mir auf, ich habe doch in der Aufnahme eine Baseballkappe angehabt. Und dann fiel mir auf, das Video, was ich gerade versuche mit dem Ton zusammenzuschneiden, da habe ich keine Baseballkappe an. Da habe ich das Video von der Vorwoche gehabt und habe über eine Stunde probiert und habe es nicht geschafft, trotz Klatschen unsere Töne übereinander zu bringen. Habe gedacht, ich bin bescheuert und es lag daran, dass ich das eine Woche alte Video genutzt habe dafür. Das war sensationell.
Aber das ist doch ein absolut ein Relief, wenn du dann den Fehler feststellst, oder?
Und ja, aber der Fehler war halt wirklich dumm. Der Fehler war ja wirklich unfassbar großartig dumm. Naja, ich hab's geschafft. So, und du bist als noch auf Mallorca, oder was?
Soll ich dir auch von dummen Fehlern erzählen?
Oh ja. Du hast beim Fahrradfahren einfach laufen lassen, weil du nicht anhalten wolltest und hast dann festgestellt, dass dann die Pippi die Salzkristalle auskristallisiert haben und dann hast du dir einen Wolf geradelt und alles war wund. Oder was?
Nee. Ich erzähle dir erstmal die dumme Geschichte, ich bin gestürzt.
Nein! Was haben wir denn gemacht? Überhöhte Geschwindigkeit.
Wenn du in der Gruppe fährst, weißt du, wie das da funktioniert? Auch verkehrstechnisch.
Ja, ich versuche es ja meistens zu verhindern. Und wenn ich in der Gruppe fahre, ist es ja meistens so, dass die oben am Berg auf mich warten. Ich komme dann an, weil ich langsam bin und am Arsch. Die haben ihr Päuschen gehabt und fahren ja gleich weiter, weil sie hatten ja schon Pause. Also bist du immer dreifach gekniffen. Das ist meistens meine Gruppenerfahrung.
Ja, wenn du in der Gruppe fährst, hier auch auf Mallorca oder auch in Deutschland auf der Straße, und du bist mehr als 6 Menschen, fährst du in der Regel in der Zweierreihe.
Ja.
Das hat Vor- und Nachteile. Wenn du in so einer Reihe fährst, haben dann natürlich die Autos es schwer, dich zu überholen, an dir vorbeizufahren, weil die müssen Abstand so und so lassen und eine Zweierreihe ist dann einfach kürzer. So, die wichtigste Regel in der Zweierreihe ist, wenn der vorne, der Guide, entscheidet, du fährst in den Kreisel rein oder du biegst ab oder du fährst über die Straße und dann fährt die Gruppe über die Straße und es trifft nicht jeder für sich eine Entscheidung. Du verkehrsrechtlich giltst du in Deutschland und in Spanien als Verbund. Das ist wie LKW mit Anhänger. Und wenn ein LKW in den Kreisel fährt, dann koppelt er ja nicht einen Anhänger ab, wenn dann doch irgendwie ein Auto kommt, sondern er fährt als Verbund darüber. So, und so ist es auch mit der Gruppe. Das heißt, wenn vorne einer entscheidet, du fährst, dann fährt die Gruppe als Verbund über die Straße oder durch den Kreisel. Natürlich hast du ein bisschen gesunden Menschenverstand. Du guckst selbst noch, wenn dann irgendein Vollidiot kommt und pennt oder sonst irgendwie, guckst du natürlich trotzdem, dass du ein bisschen safe bist. Also du könntest ja eine andere Entscheidung trotzdem treffen, mit Konsequenzen halt. Naja, auf jeden Fall fahren wir in Sapopla in den Kreisel. Ich war Vorletzter. Vor mir war ein Oldie. Wir fahren in den Kreisel. Die ersten 7 sind im Kreisel schon drin. Ja? Der vor mir fährt ebenfalls in den Kreisel. Ich gucke kurz nach rechts, sehe, da kommt ein Auto, aber erstens mal langsam und war noch weit weg. Es war so fast so 90 Grad rechts neben mir. Hinter mir, der macht es gleich, der guckt auch noch mal kurz nach rechts. Der Verbund fährt und vor mir, der trifft mitten im Kreisel die Entscheidung, stehen zu bleiben. Einfach. Bremst steht. Also ich rausche dem rein und mein Hintermann rauscht mir rein, logischerweise. Ja, dann bin ich dem reingerauscht und hab mich auf die Fresse gelegt. Und der hinter mir ist mir reingerauscht, hat sich auch auf die Fresse gelegt.
Ja, das ist doof.
Da war ich sehr stinkig.
Ja gut, aber dann war es ja nicht dein Fehler.
Da
Also.
habe ich den Typen angepfiffen. Da habe ich ihn angeschrien, er kann halt einfach anhalten. Und da meinte er, doch, da kommt doch ein Auto. Ich sagte, erstens war das Auto noch weit weg, ich habe es auch gesehen. Zweitens, wenn der Verbund rollt, rollt er. Das ist eine Regel. Du kannst nicht einfach anhalten. Und wenn, dann musst du irgendwie überlegen, wie du das machst. Aber nicht einfach stoppen, wenn du in der Reihe fährst. Und dann hat er da rumgemotzt. Wäre doch ein Auto gekommen, da muss man halten. Und er hätte jetzt keinen Bock mehr. Und dann ist er, ey, gesteh mir doch mal die Option zu. Ja? Also gesteh mir die Emotion zu. Ja. Dann hat der Guide nochmal erklärt, was ein Verbund ist. Und wenn wir fahren, fahren wir. Aber er war nur noch so hoch mit Hut. Ja. Aber das hat mich ja in den ersten 2 Minuten echt angekotzt, weil ich bin echt aufs Knie gedonnert und es hat, tut immer noch weh.
Ja.
Ja. Und ich mir denke, siehst du mal, habe ich mir gedacht, es müssen halt alle Regeln können und sich dran halten.
Ja.
Ansonsten wäre es echt fatal. Und der Typ,
Aber
der.
deswegen ist deswegen, ja, zum Beispiel, kletterst du auch nicht mit Leuten, die du nicht kennst.
Ja, es gibt viele Beispiele, wo du, wenn du Leute nicht kennst und aber auch von der Selbsteinschätzung, wo Leute da ein bisschen ängstlicher sind, weißt du, dann ist das echt ein No-Go. Ja? Und in Spanien fährt ja keiner rein. Ja? 98 von 100 Autos, die bremsen in Situationen, da denkst du selbst nicht daran, dass die Rücksicht auf dich nehmen. Natürlich
Naja,
gibt es
das
immer Ausnahmen.
war ja wie in Chicago, wo du auch denkst, du bist die heilige Kuh und wenn du dich umfahren, dann ist ihr Leben vorbei. Wobei das stimmt ja in den USA wahrscheinlich auch.
Ja.
Du wirst halt verklagt bis sonst
So.
wohin. Aber die waren sehr rücksichtsvoll immer.
Genau, die sind sehr rücksichtsvoll, also passiert nichts. Und in der spezifischen Situation, ich habe das auch einmal gemacht, aber auf einer Straße, sind wir im Verbund drüber gefahren und da kamen die Autos mit 90 Sachen an. Und da habe ich geguckt und habe die Entscheidung getroffen, ob der jetzt noch wirklich bremsen will oder nicht. Das war mal dann zu Yoga. Und dann habe ich so einen Schlenker einfach gemacht, da habe ich nicht gebremst, sondern ich bin einfach so scharf links abgebogen. Für mich, weißt du, so hier kurz vor der Straße, so ein Linksschlenker. Und ich habe nicht gebremst, weil wenn du bremst und hältst, dann fahren die ja hinten rein, wenn die was anderes denken. Also es gibt eine Option natürlich, was du machen kannst. Wenn du so eine Entscheidung treffen willst, dass du dir unsicher bist, ja, ob der hält oder nicht. Aber in der Situation, das war in einem Dorf, also in Sa Pobla, das Auto ist vielleicht mit 20, 25 Sachen angerollt, war noch 20 Meter weg. Also. Und selbst denn, wenn du im Kreisel bist, hast du ja sogar Vorfahrt. Ja? Der war kurz vorm Kreisel. Also der muss sowieso halten.
Ja.
Deswegen hat mich das so geärgert, weil ich hätte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Weißt du? Und da war ich mal eine Viertelstunde echt stinkig. Und aber so wie ich bin, habe ich dann danach mit ihm gesprochen, habe gesagt, hier, guck mal, hat es nochmal die Regel erklärt, sind wir wieder gut, komm. Bin jetzt hingefallen, hat mich geärgert, habe ich nicht mit gerechnet, der hinter mir auch nicht. Und dann habe ich ein bisschen nett mit dem Typen geplaudert, weil der hat es dann natürlich beschissen gefühlt. ja, aber das ist auch eine dumme Aktion gewesen oder ein Fehler oder von was haben wir gesprochen mit deinem Video? Ja.
Ah, dumme Aktion, ja, blöd war es ja. Blöd. Dumme Aktionen, gibt ganz viele dumme Aktionen. Gibt auch eine dumme, aber hier, das war super Aktion übrigens, wer uns auf YouTube zuguckt. Wir sind ja gerade in Menaggio wieder. Ja? Und ich war in Italien wieder beim Friseur. Bei der Daniela heißt sie. Das ist die günstigste. Hat mich gut geschnitten, ja. 22 Euro. Du, hier schön mit waschen und schneiden und dann noch ein bisschen. Und man sieht es jetzt mit dem Filter hier nicht so richtig, aber es ist fantastisch geworden. Wirklich, sehe so gut aus.
Nee, du siehst müde aus.
Nee. Das ist gelogen.
Okay.
Ich sehe vielleicht Aal aus. Das könnte man diskutieren. Ach ja, nee, müde, müde, alt, müde. Ich sehe höchstens müde aus, weil wir eine ganz beschissene Serie geguckt haben, Dirk. Ich muss mal wieder eine Warnung an die Welt aussprechen. Auf Netflix gibt es das Signal mit dem Florian David Fitz
Ah.
und mit der Peri Baumeister.
Da habe ich mich dagegen entschieden.
Ja, es ist, ich dachte, 4 Folgen, weißt du, da kann man mal wegsnacken. Science Fiction klingt ganz gut. Und Dirk, die Serie ist von vorne bis hinten halt einfach nur dumm, leider. Also, sie sieht wirklich gut aus. Der Production Value ist super. Aber sie ist total langsam erzählt. Sie ist nur Depri. Also, ne, ich glaube, das sollte man nicht in der Nähe von einer warmen Badewanne gucken, das Ding. Und es sind unfassbare Logiklücken drin. Also da ist so viel Quatsch und Logiklücken drin, wo du denkst, was soll das denn bitte? Allein schon, dass sie oben behauptet, sie hätte einen Schnupfen auf der ISS. Allein schon, dass sie mit Florian David Fitz irgendwie 4 Stunden bevor sie fliegt noch knuspert. Ja? Also kein Mensch kennt was von Quarantäne. Und lauter so ein Kram. Und dann, und was ich am allergeilsten fand, du hast ja ihn und seine Tochter, die rennen permanent rum. Und so der Running Gag für mich in dieser Serie ist, dass die immer mal Blut im Gesicht haben und du weißt nicht warum. Und in der nächsten Szene haben sie aber kein Blut mehr im Gesicht. Dann ist es aber wieder da. Dann fällt die Kleine im Wald hin und hat das ganze Gesicht voller Matsch. In der nächsten Szene ist das Gesicht aber sauber und in der nächsten Szene hat sie aber wieder Blut im Gesicht und kein Matsch. Also wo ich denke, da hat so Continuity-mäßig, haben sie da einfach voll verkackt. Und dann die Auflösung. Ich werde jetzt spoilern. Ja? Also alle, die sich diesen Scheiß antun wollen, müssen jetzt weghören. Spoiler Alert an. Die Mutti empfängt ein Signal aus dem Weltall, aus dem tiefen Weltraum. Und das heißt Hello. Und da denken sie, uah, Aliens. Am Ende ist die Auflösung, es war die Voyager-Sonde. Und sie glauben jetzt, dass es Aliens gibt, weil die kann ja nicht durch einen Fehler zurückgekommen sein, sondern sie gehen davon aus, dass die Voyager-Sonde zurückgeschickt wurde. Das entdecken sie am Schluss, weil sie in der Wüste sind, ja. Und dann siehst du, oben am Himmel ist ein riesen Feuerschweif, weil sie nämlich wissen, durch Signal und Berechnungen von Schieß mich tot, wann und wo dieses Ding runterkommt, von dem sie denken, es sind Aliens. Und dann siehst du diesen riesen Glutball, der schlägt in der Wüste ein, es gibt riesen Schlabunsen und dann laufen sie hin. Und dann liegt da im Sand die komplett intakte Voyager-Sonde. Jede kleine Antenne, alles ist heile. Und dann ist die Sonde da, ja. Die ist im Feuerball runtergekracht und mit was weiß ich für einer Geschwindigkeit hingescheppert. Aber die steht da, als wäre sie direkt frisch vom Fließband gekommen. Und dann machen sie auf der Seite den Deckel auf und da ist die von uns allen gekannte, berühmte goldene Schallplatte drin mit den Nachrichten der Welt. Und die hat halt einen Hänger gehabt und sagt immer nur Hello, Hello. Und die Kleine tippt auf den Schallplattenspieler und dann läuft sie weiter. Hello, this is a message from all the children of the world, bla bla bla. Es ist so schade und so schlecht und ich dachte die ganze Zeit nur, während ich das geguckt habe, das hat Geld gekostet, richtig viel und es ist komplett verschwendet, weil sie nämlich Vollhorste dran gesetzt haben. Vom Drehbuch über die Continuity, über, da kriege ich schon wieder die Kratzer. Unfassbar. Und es ist schade, weil die Kleine wird gespielt von Juna Bennett, die spielt super gut. Der Florian David Fitz, finde ich, ist auch immer ein Garant eigentlich, der super gut spielt. Und du kannst das Ding nur in die Tonne kicken.
Ich habe noch mal alle 4 Staffeln von Discovery geguckt, weil die 5. und letzte Staffel jetzt rauskommt nächste Woche.
Und das hast
Und
du geschafft, obwohl du BattleTech den ersten Teil gelesen hast mittlerweile.
parallel, ja. Und ich muss noch mal sagen, wie gut Discovery ist.
Das war Star Trek, gell?
Star Trek.
Ja. Ich glaube, da habe ich nur die ersten 3 Staffeln gesehen.
Nee,
Ah, ja,
ist
Mann.
wirklich gut, Discovery. Muss ich gestehen. Manche sagen, es ist ein bisschen Michael Burnham-zentristisch, das ist die Hauptfigur. Also das ist quasi, aber im übertragenen Sinne so ein bisschen Kirk und Picard und Janeway und aber ist wirklich gut. Kann man wirklich gucken.
Kann man mal machen.
Und
Kann man mal machen.
du bist echt gefesselt, ja.
Ja, so, jetzt habe ich schön dein Telefon im Gesicht. Das ist super gut.
Mach
Hast du
nichts.
nochmal nach deinen Recherchen geguckt
Ich
oder
habe
hast du
nochmal
geschrieben, ich
geguckt.
bin in 45 Minuten beim Fahrradfahren?
Nee, da muss ich nicht aufs Handy gucken. Gestern Abend habe ich, war die, ich war, ich war vorgestern, vor 3 Tagen habe ich gemerkt, es geht nichts. Ich bin erkältet, bin da, wollte so die ersten Teil meiner 312 fahren. Und nach einer Viertelstunde im Berg habe ich gemerkt, oh, heute kriege ich die Kurbel nicht rum. Dreht keine Wattzahlen, hab geschwitzt wie Sau, hab mich beschissen gefühlt. Also bin ich umgedreht und hab dann gestern Ruhetag gemacht. Was mich ein bisschen frustriert. Aber gut, ist wie es ist. Ja, lieber vorsichtig, ja, sein, bevor ich mich hier in Grund und Boden fahre.
See.
Wie auch immer, ich habe dann gestern Abend Roadhouse 2 geguckt.
Nee, Dirk, du hast das Remake von Roadhouse
Ich habe
geguckt.
das, stimmt, Entschuldigung, ich habe das Remake von Roadhouse geguckt.
Das hätte ich ja auch geguckt, hätte ich nicht im Zorn Prime gekündigt, aber und ist gut. Weil ich hatte ja, wir hatten ja in Chicago, glaube ich, war das, haben wir nochmal den alten Roadhouse mit Patrick Swayze geguckt. Und ich muss dir sagen, der alte ist, das ist das perfekte Gegenbeispiel zu Das Signal. Roadhouse, der erste, ist auch einfach nur dumm. Nur dumm, aber macht richtig Spaß.
Das ist
Und
jetzt.
allein schon hier mit Sam Elliott, ja, der Mann, wenn es überhaupt einen Mann gibt, der einen Schnauzer tragen darf, ist saucool.
Der Bösewicht ist der Conor McGregor,
Conor McGregor, Notorious Conor McGregor.
der UFC-Fighter. Der spielt eine geile Rolle. Jake Gyllenhaal, der den
Hall.
Dalton spielt. Hat wie in seinem, wie heißt der, Shaw Pawn, der dieser, wo den Bock,
Southpaw.
Southpaw, wo er den Boxer spielt.
Weißt du auch noch, was Southpaw heißt übrigens?
Keine Ahnung, die südliche Pfote,
Linkshänder.
Linkshänder, okay.
Southpaw ist ein Boxer, der
Ja,
links die
okay.
Führungshand hat.
Hat einen Buddy. Die Kampfszenen sind UFC-like. Hat nichts mit Roadhouse 1 zu tun, wo sie
Naja,
so ein.
die haben ja auch bei echten UFC-Kämpfen haben sie ja auch gefilmt, ne? Das ist das Witzige. Da haben sie ihn ja wirklich irgendwie in die Pausenhalle unten reingesetzt, den Gyllenhaal. Und dann ist der McGregor hoch und hat gesagt: Leute, wir drehen hier gerade meinen ersten Film. Also, wenn da jetzt einer rauskommt oder ich, dann geht ihr bitte ab wie Zäpfchen. Und immer zwischen den Kämpfen haben sie ihm dann angesagt, dann ist er rausgerannt und dann haben die das echt während echter Wettkämpfe gefilmt.
Er ist, wenn du uns das erste Mal guckst, ähnlich wie wenn du Roadhouse das erste Mal guckst, du bist da nicht so 100% sicher. Wenn du
Ah, doch,
den.
ich war Teenager, als ich den das erste Mal gesehen habe. Da bist du dir sofort sicher. Da hat schon gereicht, dass der Patrick Swayze rumrennt, weil der cool war.
Wer kann
Damals dachte
sich.
ich aber, der wäre voll der gute Kämpfer. Und wenn man es dann nochmal guckt, sieht man, dass er eigentlich eher, dass er halt Tänzer ist, ne?
Der Gyllenhaal ist ein guter Kämpfer. Alter Falter. Also das ist schon gut. Die Story ist natürlich transportiert auf die Keys, nach Key West, nee, fast Key West, so. Key Class, das war, ich weiß nicht, wie viel das ist, kurz vor Key West. Die ist natürlich ein schönes Environment. Nee, ist gut.
Okay.
Kann man sich mal reingucken, so, wenn man ein bisschen da auf Action steht und auf Kämpferei. Ein paar Gimmicks mit dabei. Wir haben eine Kampfszene, da haben sie quasi, ich weiß nicht, haben sie dem Gyllenhaal eine Kamera auf den Kopf gemacht. Du siehst das wie so computerspielmäßig aus seiner Perspektive.
Ja, das ist ja die neue Cam. Die haben ja auch Kameras genutzt, wo sie im Prinzip auf die Kamera so Padding drauf machen. Und wo sie dann auch filmen und sich wirklich die Kamera anboxen lassen, ne? Dann schlagen wirklich die Schauspieler auf das Pad neben der Linse, dass das wirklich so aussieht, als kriegst du als Zuschauer eins auf die Mütze.
Ja. Ja. Naja, du.
Ja, ich habe
Und
noch zwei, drei lustige Sachen übrigens.
ich hab. Lass mich mal harter Tobak zuerst machen.
Hat der Tobak zuerst machen.
Ich habe die vorletzte Folge geguckt von Justitias Wille.
Ach Gott, Dirk. Nee. Kannst du dir einen zweiten Podcast suchen und mit jemand anderem über dieses Justitias Wille mal sprechen? Weil wir hatten das jetzt, glaube ich, dreimal und es war zweieinhalb Mal zu oft. Bist du jetzt wieder bei diesem, bei dem Suizid-Sterbehilfe-Gedöns-Dings? Mhm. Ja, mach's halt. Aber mach's schnell.
Es ist die vorletzte Verhandlung gewesen. Es gibt eine mehr. Es gibt jetzt 9. April oder so, gibt es die letzte Verhandlung, wird das Urteil gesprochen. Das war jetzt nochmal der Gutachter, der gesprochen hat, und dann die beiden Plädoyers.
Sprich das mal bitte so, als würdest du Sport kommentieren. Ich glaube, dann wird's cool.
Okay.
Es war die vorletzte Verhandlung.
Es war die vorletzte Verhandlung. Alle haben mit Spannung die Aussage des Gutachters erwartet, weil der Gutachter am Ende des Tages ja darstellt aus seiner professionellen Sicht, hat das Suizidopfer oder hat das Opfer aus freiem Willen gehandelt, ja oder nein? Weil das ist absolut entscheidend für diesen Sterbehelfer, den Dr. Tod, den Dr. Turowski. Ja,
Senitz Eiser Sterbehilfe oder Freitod.
Ob er eine Anklage erhält wegen Totschlag, in Anführungszeichen, oder ob er als Sterbehelfer agiert hat und alles rechtlich okay war. Also deswegen mit Spannung erwartet, was sagt der Gutachter? So, der Gutachter sagt, wie das so ein guter Gutachter und Politiker macht, wenn so viel
an
Verantwortung bei ihm liegt, dass er jetzt nicht gesagt hat, es war freier Wille oder es war kein freier Wille. Er sagt, es ist nicht erkennbar, dass kein freier Wille vorlag. Ja, weil, dann hat sie erklärt, ja, er hat rekonstruiert die letzten Wochen, der ist ja nach dem Selbstmordversuch, der schief ging, wurde sie ja eingeliefert in die Psychiatrie, und hat sie behandelnde Ärzte gehabt. Was die gesagt haben, was jene gesagt haben, der hat alle WhatsApp und so weiter analysiert, und er sagt, es ist nicht erkennbar, dass sie nicht aus freiem Willen gehandelt hat. Ja. So, also hat er so eine Vorlage gegeben. Dann kam der Staatsanwalt, nee, es ist eine Staatsanwältin, die ihr Plädoyer vorgelesen hat. Und die, und ich mache nur die Stichpunkte, sagt, medizinisch mag das vielleicht alles so sein, was der Gutachter gesagt hat. Juristisch plädiert sie dafür und sagt, es lag kein freier Wille vor. Ja, weil medizinisch betrachtet hat sie ja eine Depression, das heißt, die ist krank, die ist psychisch krank, und deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass ein 100% freier Wille da lag. Es ist ja genau das, warum sich alle so aufregen, warum viele depressive Menschen, die gerne sterben würden, nicht in den Prozess kommen, weil keiner sagt, es liegt ein freier Wille vor, weil es kann ja die Depression sein. Also das hat die Staatsanwältin da hervorgebracht und fordert deswegen eine Verurteilung und macht eine Unterscheidung zwischen juristischem freien Willen und medizinischem freien Willen. Da habe ich beim Zuhören gedacht, oh Gott, Mädchen, ey, ehrlich. Die Verteidigung sagt, dass es gar keinen Unterschied gibt. Medizinisch und juristisch, und dass das totaler Käse ist. Ja. Es gibt eine Feststellung zu machen, nämlich, dass unser Gesetzgeber in Deutschland extrem lahmarschig ist, nämlich, dass es in diesem Umfeld überhaupt einen freien Raum gibt und keine Gesetzgebung im Vergleich zu anderen Ländern, ja, wo es da eine klare Regelung gibt. Und deswegen ist man hier im Limbo in dieser Situation und erfordert natürlich Freispruch, auch gemäß dem Gutachter, der sagt, es ist klar erkennbar gewesen. Und sein Schützling hat ja nicht nur wie der Gutachter, der die Dame nie kennengelernt hat, sondern er hat ja die Chance gehabt, auch mit ihr sich auseinanderzusetzen. Also wie immer das ausgeht, es wird wegweisend sein, glaube ich, jetzt für Deutschland und wie das weitergeht mit aktiver Sterbehilfe in Summe. Im April gibt es dann das Urteil.
Da verbleiben wir gespannt, weil du wirst berichten.
Ich werde berichten und ja, ich weiß, es ist kein einfaches Thema, es ist ein schwieriges Thema. Und wo ich wirklich Empathie habe, ist, wenn du depressiv bist, eine psychische Erkrankung hast und jetzt kein Krebs, der unheilbar ist, ja, wo man sagen kann, okay, der hat eine unheilbare Krankheit, Krankheit ist feststellbar, es gibt medizinische Aussage dazu, ja, der leidet nur noch, hat keine Perspektive, ich will hier aktive Sterbehilfe und bitte, ja, und dann liegt ein freier Wille vor. Und wenn du Menschen hast, die Depressionen haben über 10, 15, 20 Jahre, die gegebenenfalls ja, feststellen, dass die immer schlimmer werden, die Schübe, und merken, es gibt
allererstes, Als allererstes würde ich schon mal festhalten, dass das jetzt vielleicht medizinisch komisch klingt, aber ich glaube nicht, dass eine Depression weniger schlimm sein muss als Krebs.
Genau.
Das ist nämlich der Irrglaube.
Genau. Und dass die Menschen, die jetzt merken, sie haben diese Schübe, die werden kürzer, die werden schlimmer, die haben keine Perspektive mehr, die haben Angst vor den depressiven Phasen, die haben keine Lebensenergie mehr, die wollen nicht schon wieder eine geschlossene in dies und das und jenes und wollen da durch, ja, die werden dann immer aufgehalten und es liegt kein freier Wille vor, weil es ist ja durch die Krankheit verursacht gegebenenfalls und das könnte ja der Treiber sein für den gewünschten Freitod. Ja, und dass man denen immer irgendwie in Aussicht stellt, naja, vielleicht wird es ja doch irgendwann nochmal besser, dass diese Menschen einfach keine gesetzlichen Rahmenbedingungen finden, wo sie sich da wirklich entscheiden können. Ja, das kann man ja auch noch anders spielen. Also das wird ja sehr, sehr deutlich. Es bleibt aber am Ende des Tages ein extrem schweres Thema und es ist ein hochkomplexes Thema und wir warten ab, was da noch passiert.
Dann kommen wir zu einem weiteren Thema, wie Lobbys die Qualität des Lebens vernichten können oder verringern können. Ich habe nämlich wieder Ans Bult gehört, ne, den Podcast, wo sie über die besten Filme aller Zeiten sprechen. Und jetzt kannst du lachen oder kannst auch drüber nachdenken und es vielleicht nachvollziehen. Da gehört auch Who Framed Roger Rabbit, falsches Spiel mit Roger Rabbit dazu, den sie durchdiskutiert haben, der unfassbar war in dem Sinne, dass es nie wieder so gut war, die Kombination aus Echtfilm mit Zeichentrick und auch die Details, ne? Also die haben Roboterarme gebaut, die Teller zerschlagen und haben dann die Figuren drüber gezeichnet, dass du im Prinzip auf Comic-Charakteren echte Teller zerspringen siehst und lauter so ein Gedöns. Du hast den Darsteller, der den Roger Rabbit gesprochen hat, der hat sich geweigert, mitzumachen, außer er darf immer am Set sein und er kriegt ein komplettes Vollkörper-Roger-Rabbit-Kostüm, damit der Bob Hoskins, der ja den der Detective da spielt, dass der jemanden hat, mit dem er spielen kann und nicht einfach nur gegen irgendwas Blaues oder irgendeinen Ball oder was auch immer spielt. Long story short aber, in dem Film referenzieren sie öfter eine Conspiracy. Und zwar die Conspiracy von General Motors und ein paar anderen Firmen, da du nämlich wirklich in den 30er Jahren in den USA, in L.A., in San Francisco, gab es relativ viele große öffentliche Verkehrsmittel. Also du konntest mit Straßenbahnen elektrisch und auch schon mit elektrischen Bussen sogar, konntest du die ganze Stadt fahren zu den Stränden raus und alles. Und das war ein riesen Public Transport System. Und dann kam die Lobby. Und das müsste man mal länger recherchieren, weil viele reden auch von einer urbanen Legende. Also was da jetzt wirklich Fakt ist und was nicht, das habe ich in der Kürze jetzt noch nicht rausfinden können. Aber die Geschichte sagt, General Motors hat gedacht, ja scheiße, jetzt haben wir hier Autos mit Verbrennermotor.
Und die also fahren alle mit dem Bus zum Strand.
Ja, und jetzt müssen wir doch mal gucken, wie wir den Leuten so mit persönlicher Freiheit und wirklich Individualverkehr, wie wir denen klar machen, dass quasi der nahezu kostenlose öffentliche Verkehr, der auch noch für die Umwelt toll ist, dass der Quatsch ist. Und dann haben die mit der New York City Lines, haben sie das genannt, und mit der General Motors Company und mit, wer war da noch alles dabei, Chicago Motor Company, haben sie dann erstmal schon angefangen und haben ganz viel auf Taxis umgestellt. Haben die Yellow Cabs gebaut in New York, ne, und haben dann echt da die Verbrenner hochgejatzt. Und da müsste man mal ein bisschen tiefer reingucken. Vielleicht gibt es da auch einen schönen Podcast, muss ich mal schauen, der das aufarbeitet. Weil das ist schon irre, wenn du überlegst, dass wir eigentlich vor 100 Jahren schon vernünftige elektrische öffentliche Verkehrsmittel hatten. Und dann kommt aber eine Industrie und Firmen, ein Konglomerat ums Eck und sagt, naja, wir haben ja was, mit dem wir richtig Geld verdienen können und jetzt erklären wir euch, warum es besser für euch ist. Fand ich very spannend.
Ja, ich meine, es war natürlich auch eine andere Zeit und dass diese Innovation und tatsächlich diese Freiheit, die man mit dem eigenen Auto erlangen konnte, die hat ja nicht, die hat ja viel mehr ermöglicht, ja. Auch in Deutschland nach dem
Ja.
Zweiten Weltkrieg, ja.
Aber es ist halt irre, dass sie das andere damit gekillt haben. Hat nämlich lange
Ja,
gedauert,
wir
bis das
sehen ja,
wiederkam.
wir sehen ja jetzt eine gegenläufige Bewegung, ja.
Und das
Also wir
war das
sehen jetzt.
eine. Dann kannst du jetzt noch mal mit deinem Sportwissen brillieren, übrigens.
Oh, du setzt mich unter Druck. Du
Andy
forderst mich
Weir.
heraus.
Sagt dir der Andy Weir was?
Nee.
Weir was? Der hat den Marsianer geschrieben, der ja mit Matt Damon verfilmt wurde. Und er hat jetzt noch ein Buch, was ich lese. Musste mal mit einer Bekannten erstmal rausfinden, was das für ein Buch ist, weil sie kennt es als Der Astronaut. Ich lese es aber im englischen Original. Und da habe ich überlegt, oh, warum haben die Idioten eigentlich wieder einen englischen Titel nicht sauber übersetzt, sondern nennen es Der Astronaut? Und jetzt kannst du uns erklären, warum? Weil ich der Meinung bin, der Titel aus dem Amerikanischen ist nicht übersetzbar. Das Buch heißt nämlich Project Hail Mary. Und du weißt, was ein Hail Mary ist, oder?
Na, Helmer, klar.
Aha, willst du es erklären? Soll ich es erklären? Erklär mal.
Also aus dem Sportbereich und fast rein aus dem Football heraus kommt der Begriff Hail Mary. Hail Mary ist, wenn du kurz vor Schluss nur noch wenige, kleiner als eine Minute, Sekunden zur Verfügung hast, liegst hinten, bist aber im Ballbesitz und weißt, du musst jetzt in wenigen Sekunden scoren, dann bleibt meistens eine Hail Mary als letzte Lösung übrig. Und der Begriff hat ja auch den Einzug dann auch in viele andere Bereiche erlangt. Das heißt, der Quarterback bekommt den Ball und der feuert ihn quasi meistens über eine ganz lange Strecke, 50, 60, 70 Yards in die gegnerische Endzone und hofft, dass einer seiner Empfänger, seiner Receiver das Ding fallen kann. Fangen kann. Und das ist eine Hail Mary, weil es ist ein verzweifelter letzter Versuch, der aber auch eine gute Chance hat. Siehe Mr. Rogers, dem das oft gelungen ist, damit noch Punkte zu machen. Aber es ist eigentlich ein verzweifelter letzter Versuch, die allerletzte Chance zu nutzen, um irgendwas nochmal zu wenden und umzudrehen. Ja. Und
Und das
deswegen
ist das
heißt das
Geile.
Ding Hail Mary.
Und das ist das Geile an diesem Buch, weil die Geschichte ist nämlich, dass sie Astrophagen, nennen sie das, finden. Das sind quasi Einzeller, die nichts anderes machen, als sich zwischen einem Planeten und einem Stern hin und her zu bewegen. Sich auf dem Planeten quasi immer mit CO2, nee, mit Carbon, doch, mit Carbon, mit Kohlenstoff anreichern, Energie sammeln, dann quasi zu einem Stern fliegen, um, nee, Quatsch, andersrum. Sie siedeln sich um den Stern an. Ja? Da sammeln sie Energie. Wenn sie die Energie haben, gehen sie zu dem Planeten mit dem höchsten Kohlenstoffvorhaben und vermehren sich und gehen dann wieder zum Planeten. Und im Umkreis von 8 Lichtjahren ist dann so die Story, dass diese Viecher quasi die ganzen Sternensysteme infizieren, Energie von den Sternen abzapfen. Und das ist doof, weil bei der Erde gehen sie davon aus, dass das in wenigen Jahrzehnten 10-15% Sonnenleistung frisst, womit die Erde im Arsch wäre. Und es fängt damit an, dass du halt einen hast, der in einem Raumschiff aufwacht, der erstmal rausfinden muss, dass er im Raumschiff ist, der noch zwei Leichen mit an Bord hat und seine Erinnerung verloren hat. Und dann wird rekonstruiert, dass er eigentlich ein Wissenschaftler ist, der diese Viecher dann auch
Hello.
entdeckt hat. Und dieser verzweifelte Versuch des Project Hail Mary
Gracias.
ist halt, dass sie ihn hinschicken nach Alpha Centauri war es oder Tau Ceti. Weil nämlich das ist ein Sternsystem, was umgeben ist und auch in Reichweite von diesen Astrophagen ist, aber komischerweise wird der Stern nicht befallen. So, his mission is to find out why this star is immune. Und das gefällt mir wieder, weil der Andy Weir ja auch bei dem Marsianer ist ja die Art Science Fiction, jetzt nicht wie dieses Scheißsignal, wo du nur logische Lücken hast, sondern das ist die Art Science Fiction, der wirklich versucht, wissenschaftlich plausibel zu erklären, was sie da tun und wie die Herleitung ist. Ne? Es bleibt trotzdem fantastisch, aber es bleibt logisch und nachvollziehbar. And that is very good.
It's very good, okay. Got it. Hail Mary. Good.
Ja, auch allein, wie er da in dem Raumschiff ist, weil er ist halt Wissenschaftler durch und durch. Er weiß nicht, wer er ist, aber er wacht da auf. Und dann fängt es an, dass ihm was runterfällt. Und dann hat er das Gefühl, das ist zu schnell. Und dann findet er eine Stoppuhr. Und dann macht er Versuchsreihen und errechnet im Prinzip die Anziehungskraft und stellt fest, ich habe ja die anderthalbfache Anziehungskraft der Erde. Das heißt, ich müsste in einer Zentrifuge sein. Aber eine Zentrifuge, die so schnell dreht, da müsste ich ja Windgeräusche haben. Und also permanent mit Mathematik und mit erklärt, wie er deduziert, was jetzt los ist und wo er ist, ist einfach total spannend geschrieben. Very good.
Okay. Und du hast es gelesen?
Ich bin so beim Drittel ungefähr jetzt. Ich lese es jetzt gerade. Mhm. Ach ja. So ist das. Und gestern Abend haben wir noch Damsel geguckt. Kann man mal gucken.
Du siehst ja, was der Film für eine Resonanz kriegt. Der kriegt eine Wahnsinnsresonanz, war Nummer 1 bei Netflix und kriegt wirklich gute Kritiken. Und es heißt, der Film wird komplett getragen von.
Ja, Millie Bobby Brown.
Und du musst mal googeln, du siehst, dass das Netz voll ist davon, wie gut sie diese Rolle spielt und trägt und wie gut der Film ist.
Der Film, finde ich, ist unterhaltsam. Er ist nicht wirklich gut. Er ist nette Kost. Sie spielt es auch sehr ordentlich. Was mir ein bisschen schwerfällt, ist, dass die, und ich weiß auch nicht, ob das für sie gut ist, die ist so eins dieser theoretisch tragischen Kinderphänomene. Die hat relativ jung angefangen bei Stranger Things. Dann auf einmal hat sie sich entwickelt Richtung Frau. Und was mir bei ihr echt schwerfällt, ist, wenn du sie in Interviews oder so siehst oder rumrennt oder wie sie manchmal guckt und auch bei Damsel guckt, als wäre sie jetzt auch noch die Wahnsinns-Sexbombe. Also, weißt du, ich finde, sie ist eine super Schauspielerin, sie wird aber hochgejatzt. Ich finde, sie wird auch unverhältnismäßig sexualisiert. Jetzt aber nicht auf so, ich habe enge Sachen an und hänge die Brüste raus, sondern immer auf ihren Blick. Also sie guckt immer lasziv und so. Und das stört mich alles irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Sie spielt gut, aber ich finde sie als Person, wage ich nicht zu beurteilen, aber die Art und Weise, wie sie durch die Presse dargestellt wird oder wie sie vielleicht auch, weiß nicht, ob sie es selber will oder ob sie dazu gepusht wird, wie sie dann auf roten Teppichen guckt oder so. Ich kann es ja nicht mal beschreiben, aber ich finde es irgendwie weird.
Gut, das ist natürlich den Übergang, den viele gemacht haben. Der Kinderstars, insbesondere von der Mädchen zur Frau. Und da ist sie auch mittendrin, aber ich sag mal, Britney Spears, ist das gelungen, nicht gelungen? Ich glaube, bei ihr ist es auf gar keinen Fall gelungen. Mhm. Miley Cyrus, ist auch ein Beispiel dafür. Da ist es.
Ja, aber da glaube ich, da glaube ich aber in der Tat, da ist es gelungen, aus der Sicht von der Miley, weil die sich nicht irgendwo hat hinschieben lassen, sondern die hat ihr Hannah Montana gespielt und hat dann selber für sich entschieden. Und sie scheint ja auch eine sehr kreative, expressionistische, sexuelle Orientierung zu haben, lass es mich so formulieren. Die hat da Spaß dran und will das und zeigt sich gerne nackig. Und ich glaube, bei ihr ist es gelungen, weil die das, glaube ich, genauso will.
Ich glaube, das ist ein Image, das er sich zugelegt hat, um da rauszukommen aus dem Hannah Montana.
Ich glaube aber, dass es ihrem Naturell entspricht. Lass es mich so formulieren.
Ich glaube, dass die einfach schlau ist. Dass die einfach eine entsprechende Intelligenz hat. Die hat bei Corona relativ zügig angefangen, Live-Instagrams zu machen, um die Leute zu erreichen und zu unterhalten. Die Texte von ihren Liedern, die musste angucken, die finde ich da teilweise gut. Dieses I Can Buy Myself Flowers, ja, wo sie ja auch eine Reihe von Auszeichnungen gekriegt hat, das ist ja eine Verarbeitung ihrer Beziehung mit dem Hemsworth, also mit dem jüngeren Bruder. der, was ja immer unklar war, die waren ja verlobt. Die hatten ja so ein On-Off und dann waren sie zusammen und dann waren sie verlobt und dann hat er sie scheinbar abserviert. Was schwer war für sie und deswegen ist dieses Lied ja gut. Sehr, sehr gut, weißt du? Also I can't buy myself flowers und was da noch im Text alles drin sind. Ja? Ich kann mir selbst Blumen kaufen, ich kann mich am besten selbst mit mir unterhalten, ich kann's, ich bin mir selbst gut genug, ich brauch dich nicht. Ja? Also da, das ist ja ein bisschen autobiografisch. Und was die sonst so von sich gibt,
Politisch habe ich das Gefühl, dass die da wesentlich stabiler und aufgeklärter ist. Das ist nicht so ein Dummchen wie die Britney Spears. Ja.
Nee, deswegen sage ich ja, die macht das, weil sie das so will. Und
Ja,
nicht, weil sie
weil
reingeschoben
sie
wurde.
es will.
Und weißt du, und ich habe das Gefühl, das war damals, ich fand, das war bei der Keira Knightley so. Die Natalie Portman hat die Kurve gekriegt, finde ich, aber eine Keira Knightley und jetzt eine Millie Bobby Brown. Da habe ich das Gefühl, da steht jemand hinter ihr und sagt, du musst jetzt mal so gucken, als wärst du ganz sexy. Guck mal so leicht die Lippen auf und guck mal, als wärst du die größte Femme Fatale und alle müssen austicken, wenn sie dich sehen. Und das ist nicht authentisch irgendwie. Und wo wir nochmal hier bei der Miley Cyrus sind, wo du gerade erzählst, mit Texten, Intelligenten und so, da kommst du ja immer, das war jetzt gar nicht böse, aber das ist ja auch immer ein Argument, wie toll und schlau die Musik von der Taylor Swift ist. Eine Miley Cyrus finde ich viel unverwechselbarer und auch die Musik viel, viel vielfältiger als die Taylor. Und deswegen, ich gönne ihr ja den Erfolg, aber ich kann nur nochmal wiederholen, er erschließt sich mir nicht, weil er ist für mich zu glatt gelutscht und zu vergleichbar, die Songs
Ja, aber die
untereinander.
Zeile ist, also die ist ja so.
Ja, dann müssen wir
Es
nicht
ist
wieder aufholen.
authentisch.
Ja, sie ist authentisch nichtssagend für mich. Ach,
Hast du mal das mal runter?
was wir für Kurven jetzt hier wieder hingekriegt haben, du.
So ist mal unbewertet. Also ist okay. Ich meine, das ist tatsächlich, kann ich auch und habe auch weiterhin den Eindruck, dass die Musik nur ausgewählt mir wirklich Spaß macht. Von der Taylor. Vieles finde ich zu langweilig und habe ich auch keinen Bock, mich zu sehr auf den Text zu konzentrieren. Und das ist
Weißt du, und dann
unabhängig, ob es Englisch oder
nimmst du
Deutsch
mal
ist.
einen Jaded von der Miley Cyrus oder I Can Buy Myself Flowers, das sind
Ich habe
Granatensongs.
beide, ich habe einige Alben, ja, und auch gekauft. Und ich mag die Miley Cyrus. Ich mag auch ihre Stimme. Ich finde ihre Stimme natürlich wesentlich besser und prägnanter als
Und
die von Taylor Swift.
auch The Wrecking Ball war cool.
Ja, die hat eine, also ich meine, ihre Patentante ist Dolly Parton. Also, what else? Ja?
Die auch immer noch mit einer der coolsten Säue überhaupt ist.
Und mit 80 auch noch in ihre Implantate pflegt.
Ja, aber auch nie gesagt, das finde ich ja auch wieder so schön, ja. Da hatten wir auch schon das Beispiel, ne? Eine Ohoven sagt, sie war beim Friseur und hätte nichts machen lassen und eine Dolly Parton steht einfach dazu und sagt so, ja, alles falsch, aber
Ich
für mich
liebe,
genau richtig.
aber ich liebe Schönheits-OPs.
So ist es. Ui,
Ja, Meister,
jetzt ist hier gerade vor der Terrassentür der Dackel vorbeigeschossen, der Gringo. Er
Der
sagt gerade
Gringo.
irgendwem Bescheid da draußen. Wahrscheinlich wieder die Nachbarkatze unterwegs. Ja, Gringo sagt Bescheid. Hab ich was, hab ich. Du fingst gerade an und da
Ja,
kam Gringo dazwischen.
ich wollte wissen, ob du noch was Cooles zu erzählen hast, Meister.
Noch mehr Cooles. Wir waren ein bisschen wandern. Heute fahren wir mal in den Norden. Das Betrübliche ist, dass hier leider kalt und grau ist und nass. Also das Wetter ist leider bissig für den Arsch grad, aber geht ja nichts.
Kommt noch mehr, je nachdem, so wie der Wind, wenn ich den Wind richtig kapiert habe, warte mal. Ah nee, der zieht nicht zu euch, das Wetter. Aber es ist ja hier das ganze Mittelmeer und Spanien hast ja diesen Wind und Sturm. Ne? Der März ist einfach, in Mallorca kann super sein. Ja, als ich ankam, super, 24 Grad.
Letztes Jahr um die Zeit haben wir auch in der Sonne draußen gefrühstückt, gegessen, in der Sonne gelegen, weil es total warm war.
Ja,
Also
aber
was
du
heißt
kannst.
total warm? Es muss ja, die absolute Temperatur war gar nicht viel wärmer, aber wenn du halt die Sonne hast, dann kannst du
Genau.
das.
Wenn die Sonne richtig scheinen kann, magst du das natürlich. Aber der März ist einfach Weißt du, der Mars fängt ja an, hier alles zu verändern. Ja? Du hast die Sonne, die hat Power ohne Ende. Das heißt, die Sonne erwärmt das Meer und verdampft und damit erzeugst du ja diese ganzen Winde, ja? Die Zitadelle beim Tag, ja? Je nachdem, wie warm das Meer wird und dann kühlt es ja wieder ab. Und irgendwie, wenn du mal im Sommer bist und im Sommer durch bist, warum ist der Oktober so cool und so stabil? Weil da ist das Meer richtig warm, das Land ist warm und dann hast du nicht mehr diese großen Veränderungen mehr. Und hier jetzt, also ich habe gerade am Frühstück gesagt, ich will zum Kap fahren, haben die mich gefragt, ob ich total wahnsinnig bin und ob ich mal auf die
Weil sich
Wind-App
schon
geguckt habe.
wegweht oder was?
Ja. Und dann bin ich jetzt hier ins Hotelzimmer gelatscht und habe gedacht, es ist im Moment gar kein Wind. Ist im Moment nichts, aber das Regenradar zeigt ab 2 Uhr Regen. Das heißt, da soll ich zurück sein und es zeigt Windböen bis 70 an. Da habe ich ja keinen Bock. Also das wird jetzt ein bisschen haarig,
Nee,
wie
das
ich
ist auch,
fahre.
das macht ja auch, das hatte ich in Chicago relativ oft, wenn ich mal durch die Stadt gefahren bin, statt am See lang, und du hast da ja ordentlich Wind und fährst dann die Blocks, ne? Also du bist immer
Ja,
schön zwischen
klar.
den Hochhäusern fährst du und dann ist es schön frei und dann fährst du über eine Kreuzung drüber und dann
Ja.
kommt vom See, kommt von der Seite ein Ding geklatscht, dass du denkst, dich versetzt es gleich einen Meter oder was. Naja.
Aber du hast es im März. Das kann gut sein. Du kannst Glück haben, eine Woche, die einigermaßen stabil. Du kannst aber jetzt hier haben, es hat geregnet heute bei mir am Balkon, ist alles nass. Ja, es hat innen auf dem Balkon drauf geregnet, durch den Wind. Und dann hast du diese Regen-Wind-Nummer. Das ist aber normal im März. Und auch April kann es noch sein.
Naja.
Mai, Juni hast du auch gegebenenfalls mehr Regen, aber dafür ist die Insel, eigentlich ab September bis Dezember ist die Insel dann der Hammer. Ja. Das muss ich mal merken. Wie gesagt, für mich war es als Trainingslager gedacht. Ich hoffe jetzt, ich kann auch 100 Kilometer machen heute. Ansonsten war es ein bisschen enttäuschend, weil ich hatte am Freitag eine geile Königsetappe geplant. Wirklich, wirklich geil. So 170 Kilometer mit 3000 Höhenmeter, habe ich schön geplant. War guter Dinge los, weißt du, und dann fahre ich in den Berg rein. Und nach 5 Minuten denke ich schon, habe ich mal auf dem Wattmesser geguckt und habe gedacht, nee, oder?
Hast du eigentlich eins mit Wattmesser gemietet oder hast du die Pedale, die messen und nimmst die dann mit und schraubst die drauf?
Ich habe mal vor 3 Jahren schon diese Pedale gekauft.
Die Garmin Vector,
Nee, nee,
Vector
nee,
oder
die
wie die
Garmin
heißen?
Vector habe ich. Garmin hat jetzt ja neue
Oder von Power to
SPD-Pedale.
Max?
Nee, es gibt diese Massimo, irgendwie heißen die Dinger. Die gab es damals schon als Keo, Look Keo-Pedale. Das Ding heißt Favero Asioma. Favero Asioma, die habe ich mir gekauft damals, also aber nur mit einer Seite für 300 Euro. Und seitdem nehme ich die Dinger mit nach Mallorca, mit nach Kreta, mit nach Thailand und habe dann, wenn ich da fahre, mit dem Pedal dann auch immer so ein bisschen eine Wattüberprüfung. Da muss er halt natürlich mal immer kurz, wie sagt man dazu, neu
Kalibrieren.
einstellen, kalibrieren, genau. Das habe ich in Thailand nicht gemacht. Da habe ich gedacht, das ist ja irgendwie alles komisch hier.
Da hast du klar einen
Aber
Hund hier, du.
auf 30 Grad musst du es natürlich kalibrieren. Und dann funktioniert das gut und hast du so einen ganz guten Überblick.
Das ist doch nicht schlecht,
Ja,
Monsieur.
und deswegen habe ich jetzt die Entscheidung zu treffen. Ich ziehe mich jetzt um, gehe runter, muss eine Entscheidung treffen, wo ich hinfahre.
Ja. Dann mach das doch mal, mein Gutster, dann schau mal. Und ich gehe mal hier jetzt mit meinem Hund ein bisschen spielen, der guckt mich dauernd an.
Dann gehen wir mit deinem Hund spielen.
Das mache ich. Meister, have fun
Viel
und die
Spaß im
schöne
Norden.
Etappe.